Radio 1. Die Weber. Mitreden mit Katja Weber.
Und die ist hier angetreten. Herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das ist meine erste Sendung mit Ihnen. Also die erste Sendung, in der Sie das Programm, das Thema, die Inhalte und so weiter bestimmen. Also Sie alle, dachten wir uns, sind ja unterwegs mit offenen Augen, mit offenen Ohren, im Beruf, Freundeskreis, Familie. Und sicher fallen Ihnen überall Dinge auf, die es wert wären, mal ausführlich besprochen zu werden. Gesellschaftliche Entwicklung, lokalpolitisches, ganz Alltägliches, von dem Sie denken, ey, wieso redet mein Sender da nicht mehr drüber? Ist doch enorm wichtig und betrifft ja auch viele. Bingo, machen wir ab jetzt. Geht so, Sie schreiben uns, was Sie bewegt, was Ihnen aufgefallen ist. Vielleicht auch übel aufgestoßen bei Ihren Unternehmungen und Begegnungen. Und wir gehen diesem Phänomen danach oder Ihrem Ärger oder Ihrer Frage. Die Frage, der wir heute nachgehen wollen, die kommt aus unseren eigenen Reihen hier aus der Redaktion bei Radio 1. Genauer gesagt von meiner Kollegin Diane. Die hat nämlich festgestellt, ey, ich werde blöd über meinem Handy. Mein Smartphone macht mich dumm. Ich kann mir einfach nichts mehr merken. Kommt dir das aber vielleicht nur so vor? Darum soll es heute gehen. Digitaler Rausch. Macht mich mein Smartphone dumm? Das ist die Frage. Welche Erlebnisse machen Sie denn mit Ihren digitalen Endgeräten? Schreiben Sie uns die gerne an dieweber@radio1.de oder rufen Sie an, altbekannte Nummer 0331 70 99 111. Und die Social Media Kanäle, wo wir schon beim Thema vernetzt sein sind, sind natürlich auch offen. Erzählen Sie uns von Ihrem digitalen Nirvana oder vielleicht auch, wieso Sie es doch lieber mit Tokotronic halten. Digital ist besser, behaupten die. Leute, die beim Glotzen auf ihr Smartphone gegen eine Laterne laufen, für mich ist das ja das Bild oder so das GIF zu unserem Thema heute. Macht mich mein Smartphone dumm? Das ist die Frage, die wir heute mit Ihrer Hilfe beantworten möchten. Also, wir merken uns keine Nummern mehr. Wir verlernen uns selbstständig den Weg durch die Stadt zu bahnen und für mich wirklich das Schlimmste an der Digitalisierung, Sprachnachrichten. Mein Gott, welcher Dämon hat die in die Welt gesetzt? Ernsthaft, können wir alles, was wir andernfalls selbst rausfinden müssen, an diese praktischen Helferlein auslagern? Soll das wirklich so sein? Und dann zeigt mir der wöchentliche Bericht zu meiner Bildschirmzeit eben immer längere Zeiten an, die ich vor dieser Glasscheibe verbracht habe. Der Bildungsforscher Gerd Gigerenzer, der sagt bei uns im Programm, oder er hat es gesagt im Laufe der Woche, nö, gar nicht. Dumm macht uns das Smartphone nicht.
Also Smartphone macht nicht dumm, aber es kann sie abhängig machen. Und es gibt wunderschöne Experimente, die zeigen, dass selbst wenn sie das Smartphone abschalten, nur dadurch, dass es neben ihnen liegt, ja, nimmt es einen Teil ihrer Aufmerksamkeit weg und ihre Leistung sinkt.
Also der Bildungsforscher setzt den Schwerpunkt anders. Das Endgerät macht nicht doof, aber es saugt Aufmerksamkeit ab. Die wird schmaler, wir haben weniger Kapazitäten. Wie schätzen Sie das ein? Beschleicht Sie manchmal dieses Gefühl, meine Aufmerksamkeitsspanne schrumpft? Oder ist es vielmehr so, dass Sie viel mehr hinkriegen, sich dank Netz ja auch ganz andere Kenntnisse und Fähigkeiten drauf schaffen können? Ohne Tutorials wären mir zum Beispiel eine Menge handwerklicher Sachen nicht gelungen. Ich sag mal, beim Stricken die erste Reihe Maschen aufnehmen, Sauerkraut ansetzen, solche Sachen. Wir wollen das genauer wissen, also schreiben Sie uns gern an dieweber@radio1.de oder rufen Sie an 0331 70 99 111 und die Social Media Kanäle sind natürlich auch frei für Sie, wenn Sie denn das Smartphone wieder in die Hand nehmen möchten. Da reden wir hier auf Radio 1 über eine womöglich kritische Perspektive auf unser Verlangen, ständig irgendwas online zu tun und Teile unseres Hirns gleich komplett ins Smartphone auszulagern. Und nun will ich Sie natürlich, Widersprüche des modernen Lebens, gleich zum nächsten digitalen Tool locken. Ja, Spieltrieb, Datteln, über Glasscheiben wischen, weil es halt eben doch derart praktisch ist. Für uns jetzt zum Beispiel. Denn wir haben ein prima Abstimmungsinstrument, mit dem wir bei Ihnen gerne erfragen würden, ganz grundsätzlich, sind Sie Digital Immigrant oder Digital Native? Also wie ich erstmal ohne Netz aufgewachsen und dann ins Neuland eingetreten oder wurden Sie reingeboren in die wunderbare Welt der Apps und der Endgeräte? Bitte lassen Sie uns wissen, wie das bei Ihnen aussieht, also Digital Immigrant oder Digital Native. Bitte lassen Sie uns verstehen, aus welcher Warte Sie die zunehmende Vernetztheit von allem wahrnehmen. Die Umfrage dazu finden Sie ganz einfach auf radio1.de. Also mehr als zwei Klicks sind's nicht.
Radio 1, die Weber. Reden Sie mit auf radio1.de und in unseren Social-Kanälen.
Wir haben Sie auf radio1.de gefragt, sind Sie neu in Digitalistan oder sind Sie in eine vernetzte Welt reingeboren worden? Knapp 100 Leute haben bisher abgestimmt. Stand jetzt sind 19% von denen Digital Natives und 81% Digital Adopted, also vielleicht dann doch irgendwann ins Neuland reingekommen. Die Frage, die wir ja heute diskutieren wollen, bis 13 Uhr ist, macht uns das Smartphone dumm? Verliert unser Hirnmuskel an Spannkraft, weil wir alles auf externe Festplatten auslagern können? Wir haben Sie gebeten anzurufen unter 0331 70 99 111 und uns zu beschreiben, wie entspannt oder wie skeptisch Sie auf Ihre eigene Digitalisierung blicken. Und angerufen hat Katharina und die kontrolliert ihren Zugang zum Netz offenbar ganz effektiv und zwar folgendermaßen.
Also bei mir hält sich der digitale Wahnsinn in Grenzen. Ich habe mich von Anfang an dazu entschieden, kein Smartphone zu haben, sondern ein ganz normales, altes Tastenhandy. Und der Rest des Digitalen, also ganz normaler PC oder so, da muss ich allerdings auch schon aufpassen, das macht mich manchmal auch wahnsinnig.
Also Katharina greift zum Knochen und zwar nur, wenn sie telefonieren will. Irgendwas anderes wird dran nicht erledigt. Und unser Hörer Kamran, derzeit auf Urlaub in Italien, der Beneidenswerte, hat uns ein Bild geschickt. Ein Plakat, das irgendjemand an die Wand geklebt hat in Rom. Darauf sieht man einen Menschen, dem ein Handy, also ein Smartphone im Nacken sitzt, das diesem Menschen per Strohhalm das Hirn rausschlürft. Lecker und leicht kulturpessimistisch auch, würde ich mal sagen. Und ich begrüße Kamran jetzt am Telefon als ersten Live-Anrufer in dieser Sendung. Hallo Kamran, habe die Ehre.
Ja, hallo, grüße euch aus der Toskana.
Ah, in der Toskana inzwischen, du Glücklicher. Wie ist es denn, machst du Urlaub mit oder ohne Smartphone? Wird da auch gleich gedetoxed?
Ja, ich mache Urlaub mit Handy, muss ich zugeben.
Wieso zugeben? Ist das irgendwie eine Sache, für die du dich schämst?
Naja, es ist eine Frage des Maßes sozusagen. Und wenn ich meine Partnerin frage, die wird sagen, ich mache viel zu viel mit dem Handy. Wenn es nach mir geht, mache ich wahrscheinlich zu wenig mit dem Handy.
Mhm. Wie ist das denn bei dir? Bist du Digital Native oder nach Digitalistan eingewandert? Was ja so eine charmante Art ist, nicht konkret nach dem Alter zu fragen.
Ich kenne das Leben noch vor dem Handy-Zeitalter ganz gut, ja.
Mhm. Und verklärst du das? Oder würdest du sagen, nee, das, was ich jetzt hier an Reichweite habe, dank digitaler Tools, das ist überhaupt nicht aufzuwiegen?
Also ich möchte es nicht missen. Also ich meine, ich habe vorher auch nichts vermisst. Ich meine, wenn man etwas nicht hatte, kann man es natürlich nicht vermissen. Aber jetzt im Nachhinein, also man kann sich kaum vorstellen, dass es ein Leben vor dem Handyzeitalter gab, aus heutiger Sicht. Aber es ging.
Nun haben wir ja eben von Katharina gehört, dass sie so eine ganz praktische Art gefunden hat, sich selbst den Zugang zu kontrollieren. Sie hat eben kein Smartphone. Wenn sie irgendwas in Social Media oder online machen will, setzt sie sich an einen stationären Rechner. Hast du für dich so Zeiten, wo du sagst, nee, jetzt bin ich off?
Nee. Leider nicht, würde ich mir manchmal wünschen. Ich versuche aber, so wie meine Vorrednerin auch, bestimmte Regeln einzuhalten. Zum Beispiel habe ich mich völlig von Facebook und sonstigen sozialen Medien am Handy verabschiedet. Ich muss keine Katzenbilder sehen oder irgendwelche Fotos von irgendwelchen Essen im Real Life. Das schaue ich mir dann in echt an. Und aber E-Mails oder Messenger, das ist leider Teil meines Lebens. Das kann ich nicht offline machen, beziehungsweise ohne Handy, sondern das geht dann in Echtzeit.
Aber in dieses Leider, in diesen Widerspruch würde ich gerne noch mal tiefer reinbohren. Du sagst, es ist so, das ist Teil deines Lebens. Leider, aber du hast es ja im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand.
Das stimmt, aber in unserem kurzzeitigen Leben, also ich sag's mal so, früher hat man eine Postkarte geschrieben aus dem Urlaub und dann hat es eine Woche gedauert, bis sie zu Hause war. Heute, wenn man irgendwie nicht nach der ersten Stunde schon Mutti anruft, dann heißt sofort, was ist denn los, ist was passiert. Jetzt nur mal aufs private Leben bezogen. Und so ist es auch beruflich oder dienstlich. Man ist leider nie im Urlaub für andere gefühlt. Sondern nach einer Stunde, wenn man eine E-Mail nicht beantwortet, heißt schon, was ist denn los? Und das versuche ich schon einzugrenzen, weil ich selber merke, dass es das Leben schon doch einschränkt. Aber so ganz loslassen kann ich dann doch nicht.
Also Fluch und
Dinge, die auch zeitkritisch sind, sage ich jetzt mal so.
Ja, Fluch und Segen, das ist ja immer so das Oberthema, wenn wir über Digitalisierung reden. Aber ich weiß, du bist auch Wikipedianer und die Wikipedia ist ja nun mal wirklich ganz klar ein Segen, oder?
Ja, für die, die es nutzen, schon. Für die, die es machen, eher ein Fluch, zum Beispiel im Urlaub.
Ach Mann.
Ich stehe in irgendeinem Dorf, sehe eine Kirche und das Erste, was ich mache, ich zucke das Handy und schaue, gibt es diese Kirche schon in Wikipedia? Wer hat da was? Ist da genug drinnen? Hat es am Ende schon jemand fotografiert? Und dann daddel ich schon wieder 10 Minuten, was meine Freundin kurz vor einem Schlaganfall bringt. Ich dann erst selber irgendwie merke, hoppla, vielleicht sollte ich mir die Kirche einfach lieber anschauen, statt jetzt in mein Handy reinzugucken. Aber dieses Muster läuft permanent im Hintergrund. Will man da noch was reinbringen, muss man es noch fotografieren und das letzte Eck noch da auch noch mitnehmen. Und das ist manchmal dann schon eher anstrengend. Und da muss ich mich dann auch tatsächlich zwingen, das Handy mal wegzulegen. Dann gibt's halt keinen Artikel in Wikipedia oder kein schönes Foto.
Kamran, vielen Dank für deinen Anruf. Und der war ja dann jetzt auch schon halbdienstlich als Wikipedianer. Dann würde ich sagen, knips das Ding aus, wenn wir aufgelegt haben und geh in die nächste Kirche rein, ohne irgendwas zu knipsen. Guck's dir selber an.
Dann kann ich euch ja nicht mehr hören. Ich höre euch doch über das Handy.
Na gut, dann behaupte ich es gegen deinen Quatsch. Also, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Kamran Salini war das.
Okay, danke.
Und wenn sie uns auch berichten möchten, wo das Netz sie doof macht, aber wo es eben halt auch ein Segen ist, rufen sie weiter an 0331 70 99 111. Macht uns das eigentlich blöd, dass alles vernetzt ist und nur ein, zwei Klicks entfernt, dass wir uns jeden Wunsch sofort erfüllen können, jede Frage sofort beantworten, online? Oder erweitern diese Optionen nicht vielmehr unsere Fähigkeiten, unser Hirn, unser Herz und natürlich generell unseren Horizont? Das sind Fragen für eine Techniksoziologin und genauso eine haben wir gefunden, nämlich Professorin Anna Henkel von der Universität Passau. Hallo gen Süden, Frau Henkel.
Hallo Frau Weber.
Wissenschaftlerinnen lieben es ja differenziert. Ich möchte aber trotzdem direkte Mang fragen. Verblöden wir über dem Smartphone?
Soziologisch würde man ja immer zwei Ebenen unterscheiden. Also einerseits die gesellschaftliche Ebene, also was wird so von allem erwartet, was ist so normal, was wird an einen herangetragen, was akzeptiert man auch so. Und andererseits wir sozusagen, also die Menschen, die in solche Erwartungen hineinsozialisiert werden und die dann reproduzieren oder eben auch verändern. Und ich glaube, das Smartphone, das ist auf beiden Ebenen relevant. Also man kommt ja viel leichter an viel mehr Informationen, die auch sehr viel unterschiedlicher sind von den Quellen her. Man kann viel leichter Kontakte herstellen, man kann sich viel leichter vernetzen. Das wird dann von einem aber auch erwartet, ne? Und mit diesen Erwartungen muss man sich auseinandersetzen. Deshalb, ich glaube, das Verblöden, das ist vielleicht gar nicht so der zentrale Punkt. Ich glaube, es ist eher eine neue Herausforderung, dass man mit dieser Vielfalt von Informationen umgehen muss, dass man das sortieren muss, dass man das einschätzen muss, welche Erwartungen sind jetzt gerechtfertigt und welche nicht. Und wo lasse ich mich ablenken und wo ist es eigentlich wichtig?
Okay, ja. Sie sagen, die Frage verblöden wir ist gar nicht die zentrale Frage, sondern wie verhalten wir uns angesichts des Smartphones? Was würden Sie denn denken, ist eine Verhaltensweise, die gesellschaftlichen Nutzen spendet und eine, die vielleicht nach hinten losgeht?
Gesellschaftlich Nutzen spendet ist, denke ich, immer eine Verhaltensweise, die so ein bisschen kritisch ist. Also wo man nicht nur, weil jemand was an einen heranträgt oder es irgendwie üblich ist, dass das so ist, wie es ist, dass man das dann auch macht, sondern dass man eher das hinterfragt, nochmal Informationen von einer anderen Quelle einholt, sich eventuell auch fragt, was sind das eigentlich für Informationen? So ein Stichwort ist dann ja immer Filterblase. Was sind eigentlich die Quellen? Könnte man es auch anders sehen? Ne? Also ein kritischer Umgang mit den Möglichkeiten, die einem da geboten werden.
Das sagen Sie mal einer 13-Jährigen, der Sie die WhatsApp-Nutzung verbieten wollen.
Ja, ich kenne das sozusagen.
Ja, aber wie soll die sich kritisch verhalten? Für die ist der Weg in die Welt abgeschnitten, wenn die Eltern sagen, ist nicht, Fräulein.
Naja gut, ich meine, Jugendliche sind da ja nochmal in einer besonderen Position, weil sie einerseits Erwartungen von ihren Peers haben, ganz konkret, ne, auch vielleicht dann schulische Erwartungen und andererseits rechtlich, ja, also es sind ja dann letztlich in einer differenzierten Gesellschaft wirtschaftliche, rechtliche, auch politische Fragen dann eben noch nicht so autonom sind wie dann die Erwachsenen. Ne? Also ich bin jetzt keine Jugendsoziologin. Da gäbe es sicherlich Leute, die über diese Konflikte noch weiter sich ausführen könnten.
Aber auch wenn wir in die Erwachsenenwelt gucken, ist das überhaupt so? Habe ich noch die Möglichkeit, in kritischer Distanz zu entscheiden, danke, ohne mich, dann bin ich doch ein Kauz, irgendwie so ein komischer Vogel.
Naja, ich meine, Technik hat ja immer so zwei Seiten. Also einerseits ist das eine im Prinzip neutrale Technologie, die Möglichkeiten eröffnet und dann kann man sie nutzen oder auch nicht. Und andererseits sind da bestimmte Erwartungen auch eingeschrieben. Ne? Und die Möglichkeiten, wo man bestimmte Funktionen ausschaltet, wo man sich informiert, wo das herkommt, die kann man ja nutzen. Ne? Also ich glaube, dieses entweder man macht es oder man macht es nicht, damit schränkt man sich eigentlich schon zu stark ein. Ich glaube, es geht eher darum, zu gucken, an welchen Punkten will ich das nutzen und wenn ich das nutze, was für Möglichkeiten habe ich, um damit differenziert umzugehen.
Okay, jetzt sind wir Deutschen, glaube ich, generell schnell dabei, bei Technik irgendwie so ein bisschen auf der Bremse zu stehen und zu sagen, ach, weiß ich nicht, womöglich hat das schlechte Wirkung. Wenn Sie es jetzt mal ganz platt, ganz positiv formulieren müssten, wo sehen Sie denn die Chancen? Das sind ja immer so die Pole, Chancen oder Fluch und Segen ist ja immer so der Kontrast. Wo ist denn das Segensreiche?
Naja, dass man erheblich schneller an viel mehr Informationen kommt, ja auch viel umfangreichere Informationen und auch ganz andere Kontakte. Man ist dann ja nicht mehr so auf den physischen Raum und die Brieffreundschaft angewiesen, sondern kann sich weltweit informieren und wenn man mehrere Sprachen beherrscht, dann auch noch weiter als nur mit dem Deutschen. Das sind natürlich riesige Chancen, ne, die auch mobiler machen und auch geistig anregend sind. Ja.
Sagt Anna Henkel, die ist Techniksoziologin an der Universität Passau und sie meint, da stecken eine Menge Chancen drin. Wir müssen uns kritisch mit diesen auseinandersetzen und dann entscheiden. Und wir diskutieren in dieser Sendung, wie wir umgehen mit unseren Smartphones und anderen digitalen Endgeräten. Die etwas zugespitzte Frage lautet, verblöden wir regelrecht über den, weil wir ganz viele Fähigkeiten, die wir eigentlich selber entwickeln und pflegen könnten, dahin auslagern und geschrieben an die weber@radio1.de hat uns Lukas und er sagt, ich lasse mich so oft ablenken im Alltag und auch bei der Arbeit von dem Ding. Ich bin wesentlich produktiver, wenn ich das Handy wirklich ausschalte und am besten dann in den anderen Raum tue. Leider habe ich noch keinen guten Mittelweg gefunden, wie ich die Vorteile dieser Technik nutzen und die Nachteile vermeiden kann. Also Lukas aus Chemnitz sieht beides, Vor- und Nachteile. Er sagt, seinem Freund geht's ähnlich und sie haben jetzt zumindest beschlossen, ab einer bestimmten Uhrzeit kein Smartphone mehr zu nutzen. Bisher klappt das relativ gut. Wäre ja vielleicht ein Tipp. Carla hat angerufen, die ist 25 Jahre alt und hat uns das erzählt.
Also ich glaube, dass mich mein Handy nicht unbedingt dumm macht, aber mir sehr viel Zeit raubt und vor allem auch sehr viel Zeit raubt, um irgendwie meine eigenen Gedanken zu erforschen und denen irgendwie einen Raum zu geben. Und ich glaube, dass ich auch irgendwie ein bisschen abhängig von meinem Handy bin, weil mein erster Griff am Morgen auch meistens an mein Handy geht. Und wenn ich nichts anderes zu tun habe, dann kann ich mich damit einfach echt Ewigkeiten ablenken. Und dann werde ich immer ein bisschen frustriert, weil ich denke, ich kann meine Zeit auch besser nutzen. Dann lösche ich die meistens diese Apps und dann irgendwann installiere ich mir die wieder und dann geht es wieder von vorne los.
Eine ähnliche Gemengenlage, also wie bei Lukas. Carla hat noch nicht so den Weg gefunden, sieht aber doch zumindest auch den Spaß, den diese Ablenkung bringt. Und Lena hat eine Katastrophe hinter sich.
Ich bin Lena aus Berlin-Schöneberg und beim Online-Banking ging alles schief, weil irgendwie mein iPad nicht die neueste Version hatte und deshalb die Sparkassen-App nicht richtig funktionierte, die dann auch komplett gelöscht und runter musste von meinem iPad, damit ich mich neu anmelden konnte. Dann funktionierten Passwörter nicht. Letztendlich hatte ich nur noch den Zugriff über den PC auf mein Konto und da auch daher dann irgendwann so eine Identitätsüberprüfung stattfindet mit einem Code, den man da eingeben muss, den ich nicht eingeben konnte, hatte ich dann noch nicht mehr Zugriff über den PC auf mein Konto und konnte dann am Telefon auch nicht sagen, dass ich bin, weil da gibt es ja auch nochmal aus Sicherheitsgründen eine Identitätsüberprüfung, wo nach Konto umsetzen gefragt wird. Und das konnte ich ja nicht sagen, weil ich hatte ja keinen Zugriff mehr auf mein Konto. Und an der Stelle und vielen Telefonaten habe ich das dann doch wieder abgebrochen und bin jetzt wieder am Schalter gelandet und frage mich halt, ob ich mit 37 schon nicht mehr hinterherkommen und ob das anderen auch so geht.
Und schwacher Trost vielleicht für Lena, mir ging es neulich ähnlich. Irgendwie habe ich mich beim Einrichten des neuen Smartphones aus meiner Banking-App raus, keine Ahnung, jedenfalls der totale Meltdown. Tagelang ging nichts, ich konnte keinen Kontostand mehr sehen, auch nicht überweisen. Ich, Lena, allerdings habe das dann alles wirklich diesen ganzen langen Weg mit Postident und sich selber ausweisen und so wieder aufgesetzt, weil ich mir das nicht vorstellen kann, Geld am Schalter zu holen, zumal es ja kaum noch Schalter gibt. Und so eine ähnliche Story oder sagen wir mal so eine Gemengelage hat bei Caroline auch dafür gesorgt, dass sie sich ein Smartphone gekauft hat.
Ich habe immer noch mein altes kleines Samsung zum Telefonieren, alles andere über einen kleinen Laptop. Bin aber jetzt regelrecht genötigt, ein Smartphone mir zuzulegen, was ich auch schon gemacht habe, preiswert, weil ich will im Dezember nach Malta und da wird der papierne Impfausweis nicht anerkannt. Ich muss mir das sozusagen draufladen dann auf ein Smartphone und ich nutze es dann da für Einreise und Ausreise und dann kommt es wieder in den Schrank.
Also gezwungenermaßen hat sich Caroline ein Smartphone zugelegt, um den Kopfpass draufzupacken. Und jetzt haben wir hier ja einige Stimmen gehört, die sagen, ja, hat Vorteile, aber ich sehe für mich persönlich auch Nachteile. Jetzt aber mal jemanden, der sagt, nee, ganz klar, ein Smartphone stellt eine Bereicherung dar. Taigun hat angerufen.
Ich finde es toll, dass es Smartphones gibt, weil ich oft im Ausland tätig bin. Und ich regle eigentlich fast alles, meine Reisen, Hotelbuchungen oder Kontakte zu den Institutionen im Ausland über das Smartphone. Und ich habe Gott sei Dank Freunde, die mir nicht jeden Tag und jede Sekunde Müll schicken, weil sie alle auch sehr beschäftigt sind. Und ich finde das eine enorme Erleichterung im Leben, dass es Smartphones gibt.
Also das muss man sich auch vor Augen führen, was man dann eben doch alles an dem kleinen Ding geregelt bekommt und wie man die Reichweite damit verbreitert und verstärkt. Sie können weiter anrufen und uns erzählen, welchen Umgang Sie vielleicht gefunden haben, um zu unterscheiden zwischen on und off. 0331 70 99 111 ist die Nummer der Wahl. Kopfrechnen ist kaputt. Selbst die Frage, wie koche ich ein Ei, muss bei chefkoch.de nachgeschlagen werden. Oder aber wir vertrauen blind auf das Navi, egal was für ein Quatsch uns das erzählt. Wir werden immer döver, verlieren dabei ganz alltägliche Fähigkeiten, weil wir uns aufs Endgerät verlassen und die Algorithmen darin. Macht's euch mal nicht so einfach, schreibt unser Hörer Marco auf Facebook. Dann waren ja Abacus und Lexikon auch schon Mittel der Verblödung und ganz so stimmt das ja wohl nicht. Wolfgang schließt sich an und meint, naja, also wir wissen ja auch mehrheitlich nicht mehr, wie wir Pferde pflegen, füttern, vor die Kutsche spannen, weil wir haben eine andere technische Entwicklung genommen. Kommt halt drauf an, wie wir damit umgehen. Lenzarus auf Insta meint, scheint wie immer mit Informationen, Schlaue macht's schlauer, Dumme macht's dümmer. Und Sarah stellt fest, das ist wiederum auf Facebook, naja, ich habe schon Schwierigkeiten, das Ding mal aus der Hand zu legen und ich merke auch, dass mich das oft total lähmt und ein Gefühl der Leere gibt. Wenn ich es dann längere Zeit nicht benutzt habe, verändert sich meine Wahrnehmung wieder und ich bekomme auch neue Ideen. Das sagt Sarah. Was sagen Sie denn? Das können Sie hier mit mir besprechen. 0331 70 99 111. Und das ist die Nummer, die Rolf gewählt hat. Willkommen, Rolf.
Hallo Katja, schönen guten Tag.
Moin Moin, wie sieht's aus? Moin. Was nutzt du wann und mit welchem Gefühl? Das scheint ja das Ausschlaggebende zu sein.
Ja, ich nutze das Smartphone und zwar auch den Erfinder des Smartphones seit über 10 Jahren. Aus dem einfachen Grund, ich bin hochgradig sehbehindert und habe den Status eines Blinden. Das ist im Lauf dieser 10, 11 Jahre noch deutlich schlechter geworden, vor allem in der Pandemie. Mhm. Und für mich ist das Smartphone schon eine wichtige Hilfe im Alltag. Das fängt schon damit an, dass ich manchmal je nach Sehvermögen, auch wenn ich nachts mal aufwache und wissen will, wie spät es ist, ganz schlecht und nur mit viel Mühe und Zeit die Uhr erkennen kann auf dem Smartphone. Und dann ist es natürlich, wenn ich niemanden störe, für mich einfacher zu sagen, hey, so und so, wie spät ist es? Und natürlich nutze ich das noch für viele andere Dinge, insbesondere zur Orientierung oder auch zur einfachen Informationsbeschaffung.
Also die Sprachausgabe ist vor allen Dingen das, was für dich natürlich...
Für mich, ja, Ja, ich habe auch natürlich ein Gerät, was vom, deswegen habe ich es unter anderem gewählt, nicht nur, weil von Anfang an bestimmte Funktionen wie Screenreader im Betriebssystem integriert waren und sind, sondern weil das Display auch nach meiner persönlichen Wahrnehmung für mich das Beste ist. Ich rede jetzt nur von der Art, wie ich sehe. Mhm. Dann nutze ich das schon, aber ich stoße da an meine Grenzen, obwohl mein Smartphone im Moment 6,7 Zoll Display hat. Mhm. Also schon ganz schön groß. Und dennoch bin ich sicherlich auch aufgrund meines Alters, ich bin 71 Jahre alt, ich habe den größten Teil meines Lebens ohne eben Smartphones gelebt und auch einen guten Teil meines Lebens ohne Computer. Ich bin nur einer, der an der Oberfläche rumkrabbelt, auch wenn ich bestimmte Funktionen wie die der Navigation nutze. Es gibt ja für Blinde zum Beispiel Apps, die sehr genau, auf den Meter genau beschreiben, wo man gerade lang geht und was da möglich ist, außer den normalen Navigationssystemen. Und das ist schon für mich eine große Hilfe. Trotzdem sehe ich natürlich eine gewisse Gefahr darin. Aber eine Verblödung, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Da bin ich eher der Meinung, darüber entscheiden ganz andere Faktoren noch zusätzlich.
Welche denn zum Beispiel?
Naja, grundsätzlich zum Beispiel das, was man so übers Älterwerden sagt, wenn man nicht mehr lachen kann und so dann, und wenn man sich für nichts mehr interessiert, dann ist man alt. Ich glaube, das Interesse ist ganz entscheidend. Auch eine gewisse Art von Humor mit den Dingen umzugehen. Ich habe manchmal die absurdesten Antworten von diesem Sprachsystem, was ich nutze. Und ich glaube schon, dass es im Wesentlichen das Interesse an der Umwelt, an allem, was passiert und auch an den Menschen ganz entscheidend ist dafür, was ich wissen will und wissen kann.
Ich würde gern von dir noch wissen, Rolf. Nun gibt's ja, das wird jedem einleuchten, für dich ist das natürlich eine Erweiterung deiner Sinne und deiner Reichweite, das Smartphone so zu nutzen, wie du es beschrieben hast. Aber hast du für dich vielleicht trotzdem Zeiten oder Situationen definiert, wo du sagst, nee, jetzt bin ich offline, jetzt nehme ich mir diese Erweiterung wieder und beschränke mich?
Das mache ich durchaus, genauso wie ich mir abgewöhnt habe, bevor ich ins Bett gehe, nochmal Nachrichten anzuhören, weil ich mir einfach sage, warum soll ich jetzt das ganze Elend, was einem meistens über die Nachrichten ins Haus getragen wird, noch mit in den Schlaf nehmen. Genauso halte ich mich auch oft von meinem Smartphone oder vom Computer entfernt. Aber dennoch merke ich natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Das ist mir vor kurzem passiert, als mein Rechner für 2 oder 3 Tage da niederlag und ich gemerkt habe, verflucht doch mal, was mache ich jetzt eigentlich? Da ich sehr viel mit Hörbüchern arbeite und Hörspielen, ist mir natürlich ein Teil meiner durchaus eingeschränkten Möglichkeiten weggebrochen.
Das kenne ich auch, Rolf. Das will man natürlich auch nicht haben, dass dann diese Dinger, so oft man sie verflucht, dann nicht funktionieren. Das geht auch nicht. Ich habe vielen Dank für deinen Anruf und deine Beschreibung.
Gerne doch.
Schönen Freitag für dich und ein gutes Wochenende.
Ebenso für dich. Danke, tschüss.
Alle tauchen ab in ihre digitalen Endgeräte unter Pandemiebedingungen noch mehr als sonst. Und auch drumherum, Telefonnummern, Geburtstage, ganz praktische Kenntnisse oder schlicht Wissen brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben es ja gespeichert. Oder wir fragen Siri oder Alexa oder wie sie alle heißen. Was macht das mit unserem Hirn? Haben wir nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 140 Zeichen? Ich frage das den Neurobiologen Martin Korte. Hallo Herr Korte.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Zeit für Geständnisse. Wie viel Zeit haben Sie heute schon online verbracht?
Oh, ganz unterschiedlich. Wenn Sie E-Mail-Zeiten mit berücksichtigen und nicht nur Handyzeiten, kommt da schnell eine halbe Stunde bis eine Stunde zu Gange. Am E-Mail war heute nicht viel los. Ansonsten benutze ich eben auch verschiedene soziale Medien, die auch immer je nachdem mehrere Minuten bis zu einer halben Stunde am Tag kosten können. Aber ich schalte sie auch gleichzeitig oft aus. Also ich habe On- und Offline-Zeiten. Die machen dann die Einteilung des Tages etwas leichter.
Mhm. Das heißt, Sie haben ganz fixe Zeiten, so wie Thomas Mann. Vormittags wird geschrieben und nachmittags dann was anderes? Also Sie das, was Eltern mit ihren Kindern machen, machen Sie mit sich?
Ganz ähnlich wie Thomas Mann. Ich bin nicht ganz so strikt, weil ich manchmal für Kinder und Ehefrau auch zwischendurch erreichbar sein muss. Aber ich versuche prinzipiell Zeiten der Unerreichbarkeit einzuführen und einzuhalten, um eben mein Konzentrationsvermögen zu erhalten, nicht ständig gestört zu werden, auch gar nicht in so eine Mühle zu kommen. Denn jede Antwort, die man schreibt, generiert ja auch eine weitere Nachricht. Und wenn man dann weiß, dass statistisch gesehen 60% aller Nachrichten nicht tatsächlich einen Informationsgehalt Haushalt haben, der einem weiterbringt, sieht man, wie wichtig das ist, hier mit sich und mit anderen ganz restriktiv zu sein.
Ja, ich teile die Erkenntnis. Bei mir, muss ich sagen, gebricht's an der Umsetzung. Jetzt war das Stichwort bei Ihnen Konzentrationsschwierigkeiten oder Konzentrationsspanne. Was macht es denn, dass wir alles Wissen und Tutorials und Spaß und Quatsch, dass wir das alles zwei Klicks entfernt haben? Macht das unseren Hirnmuskel irgendwie schlaff?
Je nachdem. Zunächst muss man sagen, ein kompliziertes technisches Gerät, wie ja das Smartphone ist, macht uns erstmal klüger, weil man lernen muss, es zu benutzen, man muss es einsetzen. Mhm. Man kann auch sehen, wie schnell Kinder und Jugendliche hier sind, zumindest in der mechanischen Bedienung. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir noch die Kompetenz des Wissenserwerbes und der Wissenseinordnung erhalten, denn wir können nicht immer, wenn wir eine neue Nachricht lesen, jedes einzelne Stichwort, alle Fakten irgendwo nachschlagen. Dann sind wir zu abhängig davon, wie wir zufälligerweise Nachrichten einsortieren. Also wir müssen immer auch noch viel Wissen hier, wie Sie das nennen, das Gehirn in seiner Muskulatur trainieren, nicht alle Dinge auslagern und immer noch einen guten Fundus an Wissen haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns beim Navigieren oder beim Finden von Informationen nicht durch digitale Medien helfen lassen. Aber auch da werden wir merken, je mehr wir wissen, umso präziser können wir suchen und umso eher können wir auch einschätzen, ob das, was wir bei den Suchen dann als Suchergebnis finden, was dann auch relevant für die Antwort unserer Frage ist, denn auch da sind ja die meisten Antworten nicht von Experten gegeben, sondern durch Wahrscheinlichkeitsalgorithmen generiert.
Jetzt ist es eine Gratwanderung, das höre ich aus allem, was Sie sagen, raus. Also es bietet mir verdammt viele Möglichkeiten, auch schlauer zu werden, ich sag mal, ein besserer Mensch zu werden, genauso viele eben auch das zu verspielen oder diese Chance nicht wahrzunehmen. Wie sollte ich mich und mein Leben einrichten, wenn ich natürlich die bestmögliche Katja Weber sein will? Also wenn ich das realisieren will, was an Chance drin steckt und nicht verlernen will, Dinge zu wissen. Also ganz praktisch, setzen Sie sich manchmal hin und sagen, ach, heute lerne ich mal ein Gedicht, ist bestimmt gut für den Kopf.
Ich glaube, am besten und am realistischen ist, dass man die Dinge macht, die man auch gerne macht, sich aber dabei gleichzeitig auch immer beäugt. Es gibt durchaus mal Dinge, wo ich mich zwinge, mir das auswendig zu merken, seien es Passnummern, seien es Sitzplätze und so weiter. Das trainiert das Gehirn ganz gut, aber man kann auch ganz realistisch einfach auch mal bestimmte Zeiten sich suchen, wo man eben sein Smartphone wirklich weglegt und sich zwingt, es nicht zu benutzen. Das fällt einem am Anfang schwer, aber dann merkt man, wie befreiend das auch ist, wenn man den Geist für andere Dinge frei hat. Aber es gilt auch hier realistisch zu sein und so sehr ich sozusagen Ihren Selbstoptimierungsanspruch, den Sie gerade für sich genannt haben, schätze und auch liebe. Wir dürfen auch mal auf dem Handy rumdaddeln, weil wir daddeln. Wir haben auch früher Mensch ärgerlich nicht gespielt, weil es uns Spaß gemacht hat, die Geschwister und Freunde von der Plattform zu werfen und nicht nur, weil es unser sozial-emotionalen IQ steigert. Also insofern ganz realistisch sich hier Dinge vornehmen, die man auch leisten kann. Für nächsten Urlaub zum Beispiel, wo man wirklich in ein Land fährt, nach Frankreich, in ein englischsprachiges Land, sich ein paar Vokabeln wieder vornehmen, Redewendungen vornehmen, dann kommt es auch gleich zur Anwendung. Also nicht einfach nur so ein Gedicht auswendig lernen, weil man meint, es tut dem Gehirn gut. Meist macht man es dann nicht und ist frustriert, weil es nicht richtig funktioniert, weil das Gehirn braucht auch eine Motivation, was zu machen. Also realistische Ziele und dann sich eben Dinge vornehmen, die man auch umsetzen kann. Zum Beispiel einkaufen gehen, sich eine Einkaufsliste schreiben, aber erst bei der Kasse auf die Liste gucken.
Ui, das geht schief, kann ich sagen.
Ja, aber dann geht es nicht richtig schief, da muss man halt nochmal zurückgehen, aber man kann dann ja zählen, wenn man 13 Dinge aufgeschrieben hat, man hat dann an 11 gedacht, kann man sagen, okay, 11, 2 gewonnen, dann nimmt man ein positives Signal mit, gleichzeitig übt man auch noch, sich Dinge zu merken und man ist dann auch schneller. Also das sind so Kleinigkeiten, die man gut umsetzen kann.
Sagt der Neurobiologe Martin Korte. Also, gehen Sie mal wieder Hirnjoggen, Gelegenheiten gibt's genug, wie eben gehört, um das Oberstübchen im Schuss zu halten. Wir sprechen in dieser Sendung, die Ihre Sendung ist, über die Nutzung des Smartphones. Wo bereichert uns das? Wo schränkt es uns ein? Oder aber die zugegebenermaßen ein bisschen zugespitzte Frage lautet, verblödet uns das Ding? Hallo Judith.
Ja, hallo.
Verblödet uns das Ding?
Verblödet uns das Ding? Ja, die Frage hat man sich ja, bevor es Vervielfältigung der Bücher gab, zu Urzeiten auch schon gestellt, ob dann die viele Informationen, die an die Menschen gehen kann, nicht gefährlich wäre.
Mhm, ja? Das heißt, du würdest sagen, das ist so ein ewiger, miesepetriger, kulturpessimistischer Einwurf.
Naja, es könnte auch dahin tendieren und einfach auch in die Richtung, dass alles, was sozusagen alt ist, in der Jetztzeit immer für besser gehalten wird. Mhm. Das ist ja doch in der Menschheitsgeschichte irgendwie immer die gleiche Geschichte gewesen, finde ich. Also ich meine, natürlich denke ich, die Frage des Wie wird das genutzt, ist natürlich ganz wichtig. Und da bin ich total bei dem, was der Rolf vorhin gesagt hat und natürlich sowieso bei dem, was euer Spezialist, der Neurologe, wenn ich mich nicht irre, vorhin erläutert hat. Also natürlich, wenn es darum geht, dass die Kinder den ganzen Tag an dem Ding hängen und nur irgendwelche doch eher süchtig machenden Spiele spielen, dann ist das natürlich die negative Seite der Medaille. Auf der anderen Seite sieht es aber auch so aus, und da sind dann die Zusammenhänge so ein bisschen weiter gefasst, ist das oft für die Kinder, besonders hier auf dem Land, wo wir leben, so ein bisschen die einzige Möglichkeit, dann doch täglich am Nachmittag oder so die Verbindung zu ihren Kumpels zu halten, weil einfach hier der ÖPNV zum Beispiel gar nicht funktioniert.
Das heißt, die Alternative, die ich damals hatte, Treffpunkt Bushaltestelle, oder meine Kollegin Laurina meinte vorhin, bei ihr war es die Tankstelle, die gibt es bei euch gar nicht, weil die Kinder gehen mit anderen in die Schule, nachmittags sind sie wieder zu Hause, und da ist dann eben dieser Austausch über die normalen Messenger und so weiter das Mittel der Wahl.
Ja, so sieht's aus. Also ich meine, weil einfach zum Beispiel in den ganz kleinen Dörfern, so wie wir in einem wohnen, 140 Einwohner, hat mein Sohn zum Beispiel gar keine direkten Kumpels bei sich. Ne? Die Schule ist 22 Kilometer weit weg. Mhm. Und die Leute, die in diese Klasse mit ihm gehen, die wohnen alle eher dort in der Gegend. Und ja, dann ist es auch schwierig, einfach weil es gar keinen Bus gibt, der noch mal rausfährt aus unserem Dörfchen.
Finde ich total nachvollziehbar. Ist also sozusagen einfach ein Medium, einen Berittenen kann er nicht schicken. Also greift er zum Smartphone, um sich auszutauschen.
Genau.
Jeder, der weiß, wie Hausaufgabengruppen sich gestalten, wird das auch zu schätzen wissen, weil dann ist das Heft ja eben doch in der Schule oder das Buch, und jemand anderes kopiert es schnell oder knipst es ab und schickt es dir rum. Alles kein Problem. Was ich aber ganz witzig finde bei mir selber auch bemerke, ist, dass ich eine ganz klare Haltung dazu habe, wann Kinder vor allen Dingen mein eigenes On- und Offline sein sollen. Bei mir selber bin ich aber viel großzügiger. Wie ist denn das bei dir?
Ja, ähnlich, muss ich sagen. Wobei ich jetzt auch mittlerweile, sagen wir mal, ich will nicht sagen, ich habe den Kampf aufgegeben, aber ich denke, es ist ganz wichtig, was die Kids sonst so geboten kriegen, so dass sie, oder was sie sich auch selber noch suchen. Also unser Sohn hat jetzt zum Beispiel für sich entdeckt,
Moment, Judith, jetzt galoppierst du wieder zur Handynutzung des Sprösslings. Ich habe ja gefragt, wie ist es bei dir?
Ah, ja, okay, Entschuldigung.
Ja.
Ja, ich hatte ja geantwortet, dass es ähnlich ist wie bei dir. Nämlich, dass ich da mit mir durchaus ein bisschen weniger, wie sagt man, streng bin. Aber dennoch, also ich meine, was ich am Handy zum Beispiel auch erledige, ist so viel Arbeitskram, Kommunikation mit anderen Gremien und so weiter, was man alles so heutzutage darüber erledigen kann, das hat schon auch Vorteile. Also ich meine, es ist wie, was ich sagen möchte, es ist wie immer in der Menschheitsgeschichte. Man kann alles positiv nutzen, man kann alles negativ nutzen. Es ist eine Frage des Mittelwegs und des Bewusstseins, wie man das auslotet.
Und genau den suchen wir in dieser Sendung. Vielen Dank, Judith, dass du uns den...
Darf ich noch eine kurze Sache dazu sagen? Ich hatte nämlich neulich die Gelegenheit in der S-Bahn, da gab es auch diese Diskussion unter Passanten oder Passagieren, wo er dann sagte, ja, die werden alle irgendwann totale Schwierigkeiten mit der Haltung kriegen und so weiter, immer dieses Ding in der Hand. Und da habe ich dann zu ihm sagen müssen, wissen Sie, das zieht irgendwie auch gar nicht bei den Kids, weil... Was da kommt, was sie dann antworten werden, ist ja, früher hatte man das Buch in der Hand und die Haltung ist die gleiche.
Das stimmt, oder die Zeitung in der S-Bahn. Ja. Vielen Dank, genau. Judith, auch für deinen Anruf und viele
Gerne.
Grüße aufs Dorf.
Danke.
Danke, mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao. Wir widmen uns in dieser Sendung der Frage, ob wir verblöden im blauen Scheine des Smartphones, ob wir viel zu viel von dem, was wir selbst wissen, denken und können sollten, auslagern auf diese externe Festplatte. Und Cora Knoblauch, meine Kollegin, beobachtet ihre Reaktion, liebe Hörerinnen und Hörer, in Social Media. Hallo Cora.
Hallo Katja.
Denn Sie können ja natürlich auch diskutieren auf Facebook, auf Instagram und Sie nutzen das auch fleißig, haben wir schon gesehen. Und jetzt Pointe, Cora, du kommst mit einem DIN A5 Schulheft rein und einem Kugelschreiber.
Ein Füller, Katja, es ist ein Füller.
Ein Füller, weil nämlich der PC nicht ging und Cora hat jetzt alle Kommentare handschriftlich notiert. Sehr schön.
Ja, da sind wir auch schon eigentlich bei dem ersten Frustpunkt, dieses, es geht einem nicht zu schnell, also nicht schnell genug, ja, also das Office-Programm irgendwie ging nicht, also Word ging nicht, ich konnte nicht per Copy und Paste arbeiten. Und das sorgte dann erstmal für diesen kurzen, kleinen inneren Nervenzusammenbruch. So, Scheiße, jetzt geht das nicht so schnell. Und jetzt muss ich so wie früher einen Zettel nehmen und einen Stift, was man früher ja auch gemacht hat. So, und da bin ich auch nicht die Einzige, also dass einen das so ein bisschen versaut, dieses Smartphone und auch dieses ständige Copy und Paste. Ja, eben mal einen Zettel zu nehmen und einen Stift oder sich was zu merken und eben diesen Anspruch, es muss eigentlich sofort gehen, ja, das erwarten wir und sind dann sofort gestresst, wenn es nicht geht. Das schreibt zum Beispiel auf Facebook auch Marlies Gröll. Ich bin Anfang 40 und merke, dass ich, wenn mir was nicht einfällt und ich zum Beispiel nach einem Buchtitel suche, schnell eine Antwort will und lieber google ich dann, als länger nachzudenken.
Mhm.
So, das passt ganz gut dazu. Imgolf Schmott schreibt, ich sitze gerade auf dem WC, mehr muss man nicht sagen, das Handy hat die gute alte Toilettenzeitschrift vertrieben. Katja, hast du noch so Zeitschriften bei dir auf dem Klo, so Magazine?
Ja, tatsächlich.
Ups oder so?
Nicht. Wir haben einen alten Spiegel, den nämlich der zu meinem Geburtstag erschienen ist, anno 73, da steht drauf, SPD fordert Makler verbieten, da staune ich immer wieder drüber.
Makler verbieten ist gut. Ja, dann Heidrun Müller überlegt, ja, also das Smartphone geht ja nicht mehr weg, schreibt sie, aber was wir lernen können, ist der richtige Umgang damit. Aber wer bringt eigentlich wem was bei? Also die Natives, den Immigrants oder umgekehrt? Da sind wir auch bei unserer Frage vorhin, also 75% der Leute ungefähr sind ja Immigrants, so wie wir. Und die 25 Natives, können die das wirklich besser als wir und bringen die uns das bei oder umgekehrt? Sie hat ein Beispiel aus ihrer Familie. Sie sagt, da sollte ein 16-Jähriger irgendwie dem Onkel im Büro aushelfen und er wusste dann nicht, wie Excel geht und kam aber nicht auf die Idee, sein Smartphone zu benutzen, um zu gucken nach einem kurzen Tutorial, wie funktioniert eigentlich Excel. Sie sagt also, der 16-Jährige, der kann daddeln. Das kann er sehr gut, aber ansonsten weiß er eigentlich nicht, wozu er es benutzen soll. Also die Frage, wer bringt hier wem was bei?
Wobei ja auch Excel ausgesprochen unattraktiv ist, aber nun gut, anderes Thema.
Ja, Insta, da schreibt zum Beispiel Basement-Prophet, ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Viele Vorteile hat das Smartphone, vor allem bei der Kontaktaufnahme, aber auch ein soziales Manko. Denn wie oft habe ich mich in einem Gespräch befunden und dann kommt eine Nachricht oder ein Anruf und die Aufmerksamkeit wird geteilt.
Ja, also alle haben eigentlich so ein ähnliches Empfinden oder doch zumindest sehr, sehr viele, wie ich selber auch. Total super, ich benutze es unentwegt oder doch zumindest sehr, sehr oft und habe dabei dann aber auch gleich wieder so klamme Gedanken. Irgendwie verarmt mein Kopf, verarmt mein Herz und müsste ich mich nicht eigentlich mal um andere Dinge kümmern. Gibt es denn Leute, die sowas wie einen Tipp, einen Ausweg oder eine kleine Handreichung haben? So gelingt die sinnvolle Nutzung.
Na, ehrlich gesagt eher die sagen, wozu hat man es überhaupt? Also Katrin Berger zum Beispiel hat gar kein Smartphone, die hat noch ein altes Nokia. Sie sagt, das funktioniert auch nach 15 Jahren, das Klapphandy. Und Rod Young schreibt, naja, zum Fotografieren hat er eine Kamera und für die Uhrzeit hat er eine Uhr um. Und Musik muss er nicht hören, wenn er unterwegs ist. Er hat eine gute Stereoanlage zu Hause.
Also Abstinenz ist die Empfehlung?
Ja, und offenbar wieder dieses Outsourcen, also nicht alles in ein Gerät, sondern zu sagen, ja, zum Fotografieren habe ich eine Kamera. Ich meine, wenn wir jetzt auf ein Konzert oder eine Veranstaltung gehen, hänge ich mir jetzt nicht so eine riesige Kamera um. Das Smartphone schon praktisch.
Sagt die Cora Knoblauch heißt sie mit Nachnamen, die in Social Media geguckt hat, was sie uns zu sagen hatten zum Thema, werden wir dumm über dem Smartphone? Ich fasse mal so zusammen, ja, nein, aber, oder?
Genau.
Und vielen Dank für alle, die geschrieben und diskutiert haben. Und wir diskutieren hier schon seit 10 Uhr, inwiefern das Smartphone zu diesem Leben dazugehört und was es uns bringt oder aber nimmt. Die Frage, unter der wir hier diskutieren, ist ein bisschen zugespitzt. Verblödet uns das Dings, ist die Frage. Und wir haben Umfragen, durch die wir erfahren können, wie Sie, wie ihr die Sache seht. Und wir haben gefragt auf radio1.de, es ist auch noch eine Weile online, falls Sie sich noch beteiligen wollen, wann seid ihr auf jeden Fall offline. Die allermeisten dann, wenn ich es auch bin, nämlich beim Schlafen. Also die nehmen offenbar das Smartphone nicht mit zum Bett oder zumindest gehen sie offline. Im Wald sind nur 8 offline, beim Date immerhin 18%. Also statt zu gucken, was auf Tinder vielleicht noch an Geboten gekommen ist, sind 18% offline. Im Kino nur 10. Wundert mich ehrlich gesagt, weil meist hat man da eh keinen Empfang und wenn ich nur schon mal drin bin, dann mache ich es auch aus. Im Funkloch sind 16% offline, claro, da hat man in Berlin und Brandenburg ja auch gut Gelegenheit zu, im Funkloch zu stecken, und in der Badewanne sind es dann immerhin 4. Wenn Sie ja auch noch Ihren Senf dazugeben wollen, wozu ich Sie ausdrücklich einlade, dann gehen Sie auf radio1.de, da finden Sie die Umfrage, wann seid ihr auf jeden Fall offline. Diese erste Ausgabe von Die Weber geht zu Ende. Wir haben mit Ihnen diskutiert oder Sie auch untereinander, ob wir dümmer werden über der Nutzung digitaler Möglichkeiten. Ist ja natürlich so eine klassische einerseits-andererseits-Frage. Für beides findet jeder und jede ad hoc Argumente. Wir haben in dieser Sendung unter anderem eine Techniksoziologin gefragt, Anna Henkel.
Man kommt ja viel leichter an viel mehr Informationen, die auch sehr viel unterschiedlicher sind von den Quellen her. Man kann viel leichter Kontakte herstellen, man kann sich viel leichter vernetzen. Das wird dann von einem aber auch erwartet, ne? Und mit diesen Erwartungen muss man sich auseinandersetzen. Deshalb, ich glaube, das Verblöden, das ist vielleicht gar nicht so der zentrale Punkt. Ich glaube, es ist eher eine neue Herausforderung, dass man mit dieser Vielfalt von Informationen umgehen muss, dass man das sortieren muss, dass man das einschätzen muss, welche Erwartungen sind jetzt gerechtfertigt und welche nicht.
Sagt die Techniksoziologin. Was meint der Neurobiologe, wenn wir ihn noch mal konkreter fragen, nach dem Thema Konzentrations- und Merkfähigkeit?
Zunächst muss man sagen, ein kompliziertes technisches Gerät, wie ja das Smartphone ist, macht uns erstmal klüger, weil man lernen muss, es zu benutzen, man muss es einsetzen. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir noch die Kompetenz des Wissenserwerbes und der Wissenseinordnung erhalten, denn wir können nicht immer, wenn wir eine neue Nachricht lesen, jedes einzelne Stichwort, alle Fakten irgendwo nachschlagen. Dann sind wir zu abhängig davon, wie wir zufälligerweise Nachrichten einsortieren. Also wir müssen immer auch noch viel wissen hier, wie Sie das nennen, das Gehirn in seiner Muskulatur trainieren, nicht alle Dinge auslagern und immer noch einen guten Fundus an Wissen haben.
Das sagt Martin Korte, Neurobiologe. Der hatte auch gute Tipps, ganz alltagsnah parat in Sachen Hirnjogging. Können Sie nachhören auf radio1.de. Und dann habe ich natürlich ganz oft mit Ihnen gesprochen, mit Ihnen diskutiert und Sie gefragt, wie halten Sie es denn? Also Fluch oder Segen? Hier ein, ja, ich will gar nicht sagen Best-of, aber ein Querschnitt.
Früher hat man eine Postkarte geschrieben aus dem Urlaub und dann hat es eine Woche gedauert, bis sie zu Hause war. Heute, wenn man irgendwie nicht nach der ersten Stunde schon Mutti anruft, dann heißt sofort, was ist denn los, ist was passiert. Und so ist es auch beruflich oder dienstlich. Man ist leider nie im Urlaub.
Wenn es darum geht, dass die Kinder den ganzen Tag an dem Ding hängen und nur irgendwelche doch eher süchtig machenden Spiele spielen, dann ist das natürlich die negative Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist das oft für die Kinder, besonders hier auf dem Land, wo wir leben, so ein bisschen die einzige Möglichkeit, dann doch täglich am Nachmittag oder so die Verbindung zu ihren Kumpels zu halten.
Ich bin hochgradig sehbehindert und habe den Status eines Blinden. Mhm. Und für mich ist das Smartphone schon eine wichtige Hilfe im Alltag. Es gibt ja für Blinde zum Beispiel Apps, die sehr genau, auf den Meter genau beschreiben, wo man gerade lang geht und was da möglich ist, außer den normalen Navigationssystemen. Das ist schon für mich eine große Hilfe.
Wenn ich versuche zusammenzufassen, was Sie uns geschrieben haben, was Sie sich gegenseitig geschrieben haben auf Social Media und was ich hier so gehört habe auf der Antenne, würde ich sagen, das Resümee der Hörerinnen und Hörer ist doch ein überwiegend positives, also in Sachen Smartphone-Nutzung, aber mit einer großen, deutlichen Betonung, mit einem ganz großen Akzent auf kritisch sein und Nutzung hinterfragen und sich auch darüber im Klaren sein, wann bin ich on und wann bin ich offline. Haben Sie vielen Dank für Ihre doch extrem erfreulich rege Beteiligung. Ich bin echt, muss ich sagen, ganz schön überwältigt, dass so viele von Ihnen Bock haben mitzumachen, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, also auf all den Kanälen, die wir Ihnen geboten haben. Nutzen Sie die gerne weiter, denn Sie können sich ja auch einfach so untereinander austauschen, was mit Sicherheit ein großer Vorteil ist an der Smartphone-Nutzung. Ich würde gern mit Ihnen vorausschauen auf den kommenden Freitag 10 Uhr. Dann werden wir ein weiteres Thema bearbeiten. Gerne, gerne und bitte mit Ihrer Unterstützung. Ein Klassiker der guten Laune eigentlich, das Thema, nämlich Arbeitsteilung und Heterofamilie. Also Mann zieht die Reifen auf, Frau denkt an den Rest. Waschen, kochen, einkaufen. Ist das so? Ist das so, dass die meiste Familienarbeit an den Frauen hängen bleibt? Oder gibt es vielleicht auch schon eine andere, eine gerechtere Arbeitsteilung? Vielleicht sogar häufiger, als wir denken, ganz andere Modelle womöglich. Die Forschung allerdings sagt, Frauen leisten nach wie vor das Gros der Care-Arbeit, also im Schnitt doppelt so viel wie die Männer. Also alles, was Pflege und Versorgung von Älteren, von Kranken oder eben auch von sehr kleinen Menschen betrifft. Und eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sagt, sie leiden auch psychisch mehr darunter, die Frauen. Also wir fragen, gerechte Arbeitsteilung in Familien, eine Utopie? Über dieses Thema würden wir gern mit Ihnen in der kommenden Woche sprechen. Und ich freue mich, wenn Sie vielleicht sogar Modelle dabei haben für gelebte Utopien. Bitte schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen dazu an dieweber@radio1.de und dann werden Sie hier nächste Woche quasi im Programm mit Ihrem Thema in Ihrer Sendung. Katja Weber bedankt sich sehr fürs Zuhören heute. Machen Sie es gut und ein fulminantes Wochenende. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.